Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
Sonja Zekri, Kulturkorrespondentin bei der Süddeutschen Zeitung und ehemalige Leiterin des Büros der Süddeutschen Zeitung in Moskau und in Kairo. Hallo, schön, dass Sie da sind.
Hallo.
Wer die Sendung gestern gehört hat, weiß, dass wir zu Beginn über das kaputte Flugzeug von Annalena Baerbock, der Bundesaußenministerin, gesprochen haben. Und die Technik bei Annalena Baerbock sagt weiterhin nein. Sie hängt immer noch in Abu Dhabi fest. Sie wollte nach einer Flugzeugpanne eigentlich endlich nach Australien weiterreisen und sie haben es nochmal gewagt mit dem Regierungsflieger. Aber beim zweiten Versuch ist die Panne da am Flugzeug bei so Klappen, die eigentlich einfahren sollen, leider nochmal aufgetreten und deshalb musste sie dann wieder in Abu Dhabi landen. Sie hat auf Instagram darüber geschrieben und hat das verflixt genannt. Sonja Zekri, wann haben Sie denn zuletzt beim Reisen gedacht, verflixt?
Also ich habe sofort gedacht, es hat eine Reise mal gegeben 2008, als ich tatsächlich in Moskau Korrespondentin war und Russland war im Krieg mit Georgien und wir mussten irgendwie nach Georgien kommen und Tiflis konnte man aber nicht mehr fliegen und da ist es mir tatsächlich passiert, auf dem Weg dorthin, wo man nach Jerewan, also Armenien, fliegen konnte und auf dem Weg zurück, haben es die Airlines geschafft, meinen Koffer sowohl auf dem Hinweg als auch auf dem Rückweg von Jerewan nach Deutschland zu verlieren und dann ein Land im Krieg zu besuchen und nicht mal eine Zahnbürste zu haben, das war schon eine Erfahrung.
Wollte gerade sagen, ich meine, da hängt ja wahrscheinlich im Koffer dann auch sowas wie eine Schutzweste mit drin, oder?
Nee, die hatte ich damals gar nicht. Und Technik und so, also der Computer, das hatte ich alles dabei. Aber ich weiß nur, dass wir ankamen in Tiflis und da gab es große Friedensdemonstrationen gegen Russland, gegen den Krieg. Und die Geschäfte waren auch, waren dann eben oft geschlossen. Also das und vor allen Dingen, das wäre alles noch gegangen. Aber dass sie auf dem Rückweg Austrian Airlines dann meinen Koffer nochmal vergessen hat und nicht mitgenommen hat, da habe ich schon gedacht, das ist schon irgendwie, hätte ich es nicht sein müssen.
Kamen Sie quasi mit frischer Zahnbürste wieder zurück nach Deutschland?
So ungefähr.
Sonja Zekri ist hier in dieser Stunde Sendung oder in der guten halben Stunde Podcast mein Gast und wir ordnen das, was der Tag an Themen so bereithält. Schön, dass Sie zuhören. Um den hier geht's seit einigen Tagen in der Diskussion.
Der Taurus ist ein Flugkörper, wird von Kampfflugzeugen abgeworfen, fliegt rund 500 Kilometer weit, findet und zerstört sein Ziel selbstständig.
Ja, das ist ein Video der Bundeswehr auf YouTube. Da geht es um den Marschflugkörper Typ Taurus. Und die große Frage momentan ist ja, soll Deutschland der Ukraine den Taurus jetzt liefern oder nicht? Oder werden noch so eine Art Bremsen eingebaut, damit er dann doch nicht mehr so weit fliegen kann und so weiter? Und ich wollte eigentlich schauen, wie das in der Süddeutschen Zeitung, in der Zeitung von Sonja Zekri heute thematisiert wird. Aber dann habe ich gemerkt, dass heute ja Maria Himmelfahrt ist und dass die SZ heute gar nicht erschienen ist. Also in Bayern ist Feiertag. Also werfe ich Ihnen eine Aussage des sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer stattdessen hin. Der hat im Spiegel gesagt, er sei ganz klar gegen die Lieferung von Marschflugkörpern. Immer wieder überschreitet die Bundesregierung selbstgesetzte rote Linien. Erst bei der Lieferung von Leopardpanzern, nun bei den Taurus. Gehen Sie da mit bei dieser Kritik?
Ja, bei Kretschmer wundert mich das nicht, dass er das sagt. Er hat ja sich in der Vergangenheit schon sehr ähnlich geäußert. Was sicherlich richtig ist, ob man das jetzt rote Linie nennt oder wie man es nennt, ist, dass die Bundesregierung anfänglich immer gezögert hat und dann am Ende doch geliefert hat. Das sagen ja auch die Ukrainer. Und ich glaube, der Außenminister hat doch mal gesagt, wir kennen das schon. Offenbar läuft das in Deutschland so. Und da müssen wir jetzt ein bisschen geduldig sein. Aber natürlich, der Ukraine läuft die Zeit weg. Und Zeit ist ein entscheidender Faktor. Wann wird was geliefert?
Das heißt, höre ich da raus, Sie fänden es gut, wenn es lieber gestern als heute geliefert würde?
Also die Ukraine sagt ja immer, wir werden Russland nicht angreifen mit den gelieferten Waffen. De facto greift sie natürlich Russland an. Und das ist psychologisch auch völlig verständlich. Die Russen wiegen sich in Sicherheit und glauben, der Krieg gehe sie nichts an. Es gibt eigentlich gar keinen Krieg, sondern nur eine kleine Spezialoperation. Und seit Drohnen über dem Kreml geflogen sind, weiß man eigentlich, auch in Moskau Geschäftszentren angegriffen wurden, weiß man, dass die Ukraine da auf jeden Fall in welcher Form auch immer aktiv ist.
Obwohl es nie offiziell natürlich bestätigt wurde.
Es wird nie bestätigt werden, aber das sind alles so Dinge, die gehören auch zum Krieg dazu. Und insofern, ob die Ukraine jetzt wirklich mit dem Taurus, Also die Frage ist, hat sie überhaupt Flugzeuge, mit denen sie diesen Taurus abschießen kann, oder folgt auf die Forderung nach dem Taurus dann sofort die Forderung nach Tornados, was sehr wahrscheinlich ist, dass sie natürlich sagen, gebt uns die, wie sollen wir die denn abschießen, und wir brauchen die auch. Ich glaube, in der jetzigen Situation muss man sich einfach klar machen, was das heißt, wenn man das nicht liefert und wenn man einfach diese Waffenlieferung weiter in dieser Salamitaktik macht. Es wird sich alles weiter hinziehen und es wird länger dauern. Und ich glaube, man kann nicht mehr davon ausgehen, dass dieser Krieg in diesem Jahr noch irgendein Ende findet.
Jetzt gibt es ja nach wie vor auch die Stimmen, und ich finde schon auch die Stimmen, die es auch in dieser Debatte braucht, die sagen, Leute, das ist immer noch auch eine heikle Situation, auch im Hinblick auf, ab wann ist dann die NATO plötzlich Kriegspartei? Ab wann wird Putin das vielleicht auch einfach so interpretieren sozusagen? Ne? Das spielt ja dabei auch eine Rolle. Haben Sie den Eindruck, dass dann jetzt diese Taurus-Diskussion ein Gamechanger sein wird? Also man könnte ja auch sagen, die jetzt noch und dann fertig.
Also das ist eigentlich eine Frage, die hat man ja bei jeder Waffenart gehabt. Also da war der Leopard und dann war der Leopard und das reicht jetzt mal. Und dann kam das nächste, und aber das reicht jetzt dann wirklich. Ich glaube, ein wirklicher Gamechanger waren jetzt, bei den Leoparden bin ich nicht ganz sicher, ein wirklicher Gamechanger waren, als aber jetzt schon länger her, diese Patriot-Abwehrsysteme, dass tatsächlich die Hauptstadt nicht mehr so gefährdet ist, dass man sieht, Kiew kann, vieles in Kiew wird abgefangen, manches auch nicht. Das war nochmal dieser Effekt. Und bei allem anderen, ich finde es immer auch ein bisschen schwierig zu sagen, Putin könnte sich durch die NATO angegriffen fühlen oder durch die NATO herausgefordert fühlen. Wenn man verfolgt, was von den russischen Propagandisten und auch von Putin selber, also im Fernsehen oder Lavrov, der Außenminister, oder auch Putin selber sagt, dann befindet sich Russland im Krieg mit dem Westen, also mit der NATO, steht mit dem Rücken zur Wand und ist eigentlich in einer existenziellen Bedrohung, in der jedes Mittel recht ist. Das ist die Lesart. Und das lässt sich natürlich de facto immer noch steigern, aber propagandistisch ist da lange schon der Boden bereitet.
Sie waren, ich habe es zu Beginn gesagt, Moskau-Korrespondentin, auch mal Kairo-Korrespondentin, aber ich möchte jetzt auf die Moskau-Korrespondentin raus, beziehungsweise auch auf Ihre Reisen, die Sie nach wie vor tätigen. Sie sind immer noch regelmäßig auch in der Ukraine unterwegs, und es gibt jetzt ganz aktuell Meldungen, dass es einen russischen Angriff gibt auf die Hafenstadt Odessa, und Sie als Berichterstatterin waren jetzt auch letztens Juni, Juli in Odessa unterwegs. Was hören Sie denn von dort?
Also gemessen an dem, wie andere Städte bombardiert worden sind, ich bin oft in Kharkiv gewesen, ganz im Osten, 40 Kilometer von Russland entfernt, wo ganze Stadtteile zerstört sind, wo die Innenstadt unglaublich gelitten hat und eigentlich die Stadt immer noch mit halber Kraft läuft. Gemessen daran ist Odessa über sehr, sehr lange Zeit entgegen großen Befürchtungen ganz gut weggekommen. Man hatte am Anfang gedacht, die Russen werden womöglich ihre eigene Stadt in Anführungszeichen. Odessa wurde immer auch als russische Stadt begriffen, die Stadt Katharinas, Potjomkins. Die werden doch nicht ihre eigene Stadt bombardieren. Und dann war es lange ruhig, und über den Konflikt um das Getreideabkommen, was Russland eben nicht verlängert hat, ist Odessa jetzt wieder in den Fokus geraten und wird bombardiert. Und die Menschen sind da, wie in der ganzen Ukraine, absolut entschlossen, bis zum Ende zu kämpfen und durchzuhalten. Und was anderes habe ich in keinem Ort der Ukraine gehört. So sehr es einen aus deutscher Perspektive vielleicht auch wundert.
Sie teilen auch oft Fundstücke von diesen Reisen oder auch von Ihren Recherchen. Sie haben letztens einen Artikel veröffentlicht, da geht es um ein russisches Propagandavideo. Da sind Deutsche dargestellt, die auch Deutsch sprechen, aber es kam dann später raus, so habe ich gelesen in Ihrem Artikel, dass das russische Schauspielerinnen und Schauspieler sind. Die sind so in Militäruniform und sagen Heil Zelensky und so diese Nazi-Anspielungen. Und so wie Sie es beschrieben haben, ist das ein Video, was total die deutschen Stereotype eigentlich fast wie aufs Korn nimmt, weil viele, die das gesehen haben, dachten erst, das sei ein Satire-Video oder sowas. Jetzt musste ich da auch ziemlich grinsen, habe mich aber gleichzeitig so beim Grinsen noch gefragt, oh, darf ich das überhaupt? Ist das nicht eigentlich in dieser Kriegssituation, die für viele, Sie haben es gerade geschildert, in Odessa, auch woanders, gerade lebensbedrohlich oder eben auch wirklich tötend ist, darf ich da überhaupt grinsen über ein solches Propagandavideo, das Russland ja auch mit einem Zweck einsetzt?
Also ich finde, wenn Propaganda lächerlich ist, darf man auch darüber lachen. Und das ist ja schon sehr lächerlich. Und die deutschen Klischees der Russen, die sind großartig, die sind herrlich. Also wenn man sich das anguckt, dass dann der Oberpropagandist und Ideologe oder Oberhetzer, wenn man so will, Salavjov, der abends im Fernsehen dann immer, wenn er Olaf Scholz anspricht oder erwähnt oder Annalena Baerbock, dann ist es immer nur Herr Scholz und Frau Baerbock, also mit diesem Riefenstahlton. Und das ist natürlich unglaublich lächerlich und das ist auch fast schon obsessiv. Und in dem Video haben sie so ihre eigenen Fantasien von Deutschland auf die Spitze getrieben. Da gibt es ein Sparschwein, was dann geschlachtet wird, um die Ukraine zu unterstützen. Also den Deutschen wird so ihr sauer Erspartes weggerissen. Und dann hat der Kleine hat so ein Plüschtier, der Sohn, so ein Plüschtier in der Hand. Das ist dann ein Leopard. Also diese ganze aus Russland fantasierte Biederkeit und Gemütlichkeit, die hat natürlich was wahnsinnig Lächerliches, weil die nichts mit Deutschland zu tun hat. Also das insofern, ja, ich finde schon, man kann, also auch der Salavjov, dieser Propagandist, der ist unglaublich lächerlich. Letztens hat er, glaube ich, versucht, ein anderes Land nachzumachen und der Akzent ist total in die Hose gegangen. Also das ist schon, das hat auch natürlich Unterhaltungswert.
Und hilft das, die ganzen anderen schrecklichen Dinge, die Sie da erleben, recherchieren, sehen, zu verarbeiten?
Naja, es gibt ja diesen Ausdruck Comic Relief. Also man lacht, gibt es viele Beispiele für. Die Ukrainer haben viele Witze. Alle repressiven Regime bringen unglaublich gute Witze hervor. Comic Relief, über etwas zu lachen, was man vielleicht in dem Moment nicht ändern kann, ist eine Überlebensstrategie. Ich fühle mich durch die Reisen in der Ukraine nicht traumatisiert. Ich bin in einer wahnsinnig privilegierten Situation. Ich fahre rein, ich fahre raus. Das ist was völlig anderes als das, was die Menschen da erleben. Aber auch die Ukrainer haben natürlich großartige Witze.
Kennen Sie einen? Das ist jetzt fies.
Ja, Selenskyj erzählt immer einen, den hat er schon ein paar Mal erzählt. Treffen sich zwei Juden in Odessa, also Odessa, alte jüdische Stadt oder früher eben sehr, sehr jüdische Stadt. Und der eine sagt, was gibt's Neues? Sagt der andere, na, es ist Krieg. Ah ja, Krieg, ja, wer denn gegen wen? Ja, Russland und die NATO. Ja, und wie läuft's? Ja, Russland hat wahnsinnig viel Gerät verloren, vieles zerstört, ganz viele Tote auf russischer Seite. Ja, und die NATO? Ach, die NATO ist noch gar nicht angekommen.
Die Kulturkorrespondentin der Süddeutschen Zeitung, Sonja Zekri, hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. 13 SchriftstellerInnen und MusikerInnen haben einen offenen Brief veröffentlicht, in dem sie sich für verschwundene politische Gefangene in Belarus einsetzen. Unterschrieben haben sehr bekannte Persönlichkeiten, zum Beispiel die Literatur-Nobelpreisträgerinnen Hertha Müller, Elfriede Jelinek und Olga Tokarczuk. Der Schriftsteller Salman Rushdie hat auch unterschrieben und der Liedermacher Wolf Biermann ebenfalls. Es geht in dem Brief zum Beispiel um die Oppositionsführerin Maria Kolesnikova. Die ist verschwunden. Niemand weiß, wo sie ist. Niemand hat Kontakt zu ihr. Und ich möchte darüber und über diesen Brief sprechen mit der Kulturkorrespondentin der Süddeutschen Zeitung, mit Sonja Zekri. Hätten Sie auch unterschrieben?
Ja, natürlich. Natürlich. Also das ist dieses Verschwinden lassen von Menschen. Das ist eine so furchtbare Waffe und ein so furchtbares Terrorinstrument. Also man weiß ja nicht mal, an wen will man sich denn wenden. Man weiß nicht, wo die Leute sind. Man weiß nicht, wie es ihnen geht. Nein, das ist und Belarus, muss man sagen, ist einfach in dieser Hinsicht, also was diesen Aspekt angeht, so sehr überschattet im Moment vom Krieg gegen die Ukraine.
Ich habe auch tatsächlich mal geschaut in den Agenturmeldungen. Also wir haben so ein Tool, das kennen Sie ja sicherlich auch. Da kann man Suchwörter eingeben, dann kommen die neuesten Agenturmeldungen. Und da geht es meist, wenn man da Belarus eingeht, im Zusammenhang mit dem Krieg. Zum Beispiel ganz aktuell darum, dass künftig 10.000 polnische Soldaten die Grenze zu Belarus sichern sollen, wegen der Sicherheitslage dort. Oder es geht um den chinesischen Verteidigungsminister, der nach Belarus und Russland reist, auch unter dem Aspekt des Krieges sozusagen. Und man liest tatsächlich, ich musste sehr, sehr lang zurückscrollen, bis ich was von Oppositionellen dann gelesen habe. Jetzt ist es heute so, dass dieser Brief natürlich ein Schlaglicht auch wieder auf diese Situation, ja, wie soll ich sagen, kann diese Situation beleuchten. Aber auf der anderen Seite ist das jetzt an einem Tag, wir reden jetzt drüber und dann verschwindet es wieder.
Ja, aber an dem Tag redet man drüber. Also das ist besser, als nicht drüber zu reden. Und vielleicht denkt man am nächsten Tag nochmal dran. Und vielleicht denkt man beim nächsten Mal, wenn es um Belarus geht, nicht nur daran, dass da Lukaschenko ist, der ein Vasall von Putin ist, sondern dass da eben auch andere Menschen sind, die andere Ideale haben und die für ein anderes Belarus stehen. Und das ist wichtig.
Sie kennen die Region sehr gut. Sie haben von 2008 bis 2011 das Büro der Süddeutschen Zeitung in Moskau geleitet. Und mein Eindruck ist, dass seitdem auch immer wieder ähnliche Tendenzen auch in der Berichterstattung auftauchen. Was vielleicht damit zu erklären ist, dass sich die Situation nicht so ganz doll geändert hat. Aber da können Sie ja sicherlich gleich einen anderen Eindruck vielleicht auch schildern. 2008 waren nämlich Wahlen in Belarus. Da war es so, dass kein Oppositioneller einen Sitz im Parlament gewonnen hat. Und schon da gab es Berichte über diese Farce dieser Wahl und Berichte auch über Oppositionelle, die gesagt haben, das kann so nicht weitergehen. Haben Sie denn mit Ihrer Erfahrung da als Korrespondentin in der Region im Gepäck die Hoffnung, dass es irgendwann mal anders wird, dass da irgendwann die Demokratie vielleicht doch noch Einzug halten kann?
Ja, immer. Also ich würde nie sagen, dass eine Region, also zumal eine ganze Region sozusagen demokratieunfähig ist. Die Frage ist ja immer nur, wie lange dauert das? Ja, vielleicht erleben wir das nicht oder wir erleben es sehr spät. Aber in allen Gesellschaften, das ist ja der Nahe Osten, ist ja auch so eine Region, wo viele dann sagen, ja, die können das ja gar nicht und die brauchen eine harte Hand. Und Russland, ein Beispiel, wo ja viele Russen, Ludmila Ulitskaya, die Schriftstellerin, ja selber gesagt hat, wir haben eine Sklavenmentalität. Ich teile das nicht. Ich finde es unhistorisch im Grunde genommen, weil und ich finde es aus deutscher Perspektive, Deutschland hat ja nun wirklich Tiefpunkte in seiner Geschichte gehabt, wo auch die Zeichen nicht so ausgesehen haben, als würde man jetzt bald wieder in die zivilisierte Völkerfamilie aufschließen. Also wir sind ja auch, wenn man so will, der Beweis, dass unter bestimmten Bedingungen ein Wandel möglich ist. Und die Ukrainer sind es ja auch. Die Ukraine ist gestartet nach der Unabhängigkeit, korrupt bis zum Stehkragen, abhängig von Moskau. Die haben lange einen Geheimdienst gehabt, der immer noch KGB hieß. Und dann haben sie eben, nicht im ersten Anlauf mit dem Maidan, aber dann im zweiten haben sie das geschafft und haben sich befreit. Also ich finde es dann spannender zu sehen, was sind die Rahmenbedingungen, die eine Region oder die eine Gesellschaft braucht, bis dann so sozusagen der Funke überschlägt, bis wirklich Demokratie auch dann oder Selbstbestimmung zu ihrem Recht kommt. Und wie kann man es halten? Wie kann man es halten? Man kann auch Demokratie wieder verlieren, auf viele Arten.
Sonja Zikri ist heute hier im Studio. Sie ist Kulturkorrespondentin der Süddeutschen Zeitung und wir sortieren gemeinsam die wichtigen Themen an diesem Dienstag. Der 15.8. ist seit vergangenem Jahr ein Feiertag in Afghanistan. Das war der Tag, an dem die Taliban die Macht übernommen haben. Und Frau Zikri schüttelt schon fassungslos den Kopf. Und genau, die Taliban haben diesen Tag zum offiziellen Feiertag erklärt. Und so wird er auch dieses Jahr am zweiten Jahrestag gefeiert. Mit fehlenden Fahnen, allem drum und dran. Ich will da eigentlich gar nicht hinschauen. Also mein innerliches Kopfschütteln ist auch sehr, sehr groß. So schlimm finde ich das. Haben Sie diese Abwehrreaktion jetzt abgesehen auch vom Kopfschütteln, was ich schon sehen konnte, innerlich auch so stark?
Man möchte eigentlich, dass das alles irgendwie verschwindet und sich auflöst, was es natürlich nicht tut. Was ich jetzt interessant an diesem Feiertag finde, ist, also dass Sie offenbar jetzt Rituale stiften. Also so ganz eigenartig, wie so ein Nationalfeiertag. Also die Taliban, die ja so Barfußkrieger waren oder so Sandalenkrieger früher, irgendwie so strubbelige Milizen und jetzt aber eben eine Staatlichkeit auch kontrollieren und auch aufbauen oder aufgebaut haben. Und dann gehören diese Feiertage dazu. Also es ist alles sozusagen auch so Stabilisierungszeichen, die ungut sind, die einfach ganz ungut sind.
Ein anderes, weiß nicht, ob man Stabilisierungszeichen nennen kann, aber Stabilisierungszeichen für die Taliban ist, dass Frauen im Stadtbild nicht mehr sichtbar sind. Das nimmt mich persönlich ganz besonders mit und da kommt bei mir direkt auch noch eine größere Abwehrreaktion hoch. Und wir hatten heute den ehemaligen Diplomaten Martin Kobler im Interview im Deutschlandfunk Kultur heute Morgen. Und der sagt aber, und da kam er mir auch eine Abwehrreaktion.
Die Taliban wissen, was unsere Haltung zur Erziehung der Mädchen ist und der Frauen, die nicht mehr auf die Straße dürfen. Insofern finde ich, ist nichts Schlimmes dabei, wenn man auf unterer Ebene, unterhalb der Botschafterebene hier wieder Kontakt aufnimmt und sich hier nicht in den Schmollwinkel auch zurückzieht.
Den Schmollwinkel, da wollte ich entgegnen, ich bin doch gar nicht im Schmollwinkel, aber hör an meiner Stimme, dass ich es vielleicht doch bin. Was sagen Sie zu dieser Aussage?
Ja, der Ausdruck, also Schmollwinkel ist natürlich, das klingt so ein bisschen, als ob das irgendwie so ein bisschen so eine kindliche Reaktion ist, aber das ist es natürlich nicht, wenn die Hälfte der Bevölkerung entrechtet ist und Mädchen nicht in die Schule gehen und eine ganze Generation wird verloren und das ganze Land wird natürlich immer tiefer in eine Krise getrieben. Das war vielleicht jetzt nicht ganz, ganz glücklich ausgedrückt. Die andere Frage ist eben, muss man mit denen reden? Und sicherlich ist richtig, dass die Taliban sich überhaupt keine Illusion darüber machen, wie der Westen, wie die westliche freie Gesellschaften sie sehen. Also sie positionieren sich ja auch immer im Kontrast zu diesem verdorbenen Westen, der keine Werte hat und keine Innerlichkeit und fern von Gott ist oder was auch immer sie da erzählen. Ich würde sagen, man muss das schon vom Effekt her sehen. Was will man eigentlich? Warum reden wir mit den Taliban? Würden wir mit den Taliban auf einer unteren Ebene reden, um für die Frauen und Mädchen Erleichterungen zu erreichen? Das wäre sicherlich gerechtfertigt. Oder gibt es, was man auch hört, Überlegungen mit den Taliban auf die eine oder andere Weise zu reden, weil man sie im sogenannten Great Game, so wie es früher mal hieß, geopolitisch braucht, gegen Russland, gegen China, gegen irgendwas. Und dann muss man sehr klar sagen, dass man das zwar tun kann und da gibt es auch Gründe für, aber dann lässt man die Frauen und Mädchen über die Klinge springen.
Das heißt, für Sie ist da eine ganz klare Grenze. Wenn man sagt, im Land Verbesserungen erreichen, dann Diplomatie ja, aber für andere Zwecke nicht.
Man kann das andere auch machen. Ich meine, das ist dann der Zynismus der Macht. Das ist dann diese geopolitischen Effekte, dass man sagt, aber dafür stabilisieren wir dann die Region oder andere Regionen. Wir brauchen sie im Kampf gegen den IS, weil sonst wirft er wieder bei uns Bomben. Das kann man schon machen. Aber ich glaube, man darf sich da überhaupt keine Illusion machen, was das bedeutet. Und wenn Sie die Frauenrechtlerinnen fragen, die auch zum Teil nach Deutschland gekommen sind, es mit Mühe und Not nach Deutschland geschafft haben, die sind kategorisch dagegen.
Wir hatten auch einen Beitrag im Programm im Deutschlandfunk, da ist eine ehemalige Ortskraft zu Wort gekommen. Dieser Mann hat früher als Journalist gearbeitet, hat die Evakuierung geschafft und spricht über andere Menschen, die auch jetzt hier in Berlin sind, und der schildert das so.
Ich bin nicht optimistisch mit der Situation in Afghanistan. Ich habe viele Leute gesehen, die Journalist waren, aber jetzt die arbeiten als Bauarbeiter.
Ihre Reaktion?
Na, da muss man ja ehrlicherweise sagen, da haben sie ja noch Glück gehabt. Also was wir hören von Journalistinnen, Afghanischen und Frauenrechtlerinnen, die es nach Berlin geschafft haben oder nach Deutschland geschafft haben, die Kontakt zu ihren alten Kolleginnen haben, die schicken uns Bilder von zusammengeschlagenen Männern, Frauen. Die Taliban holen die ab, sperren die ein, zum Teil, um die Frauen mundtot zu machen, auch im Westen mundtot zu machen. Die sind auf Flucht-Odysseen durch verschiedene Länder, dann wieder zurück. Also die Gefahr für jeden, der nicht in das Taliban-Raster gehört und sei es ethnisch, die Tadschiken haben einen ganz schweren Stand beispielsweise, ist unglaublich hoch. Also ein friedliches Schicksal als Bauarbeiter ist nicht das Schlimmste, was einem Menschen im Moment in Afghanistan passieren kann.
Ich beobachte, wenn ich mit meinen Freundinnen und Freunden, aber auch mit anderen Menschen, auch im beruflichen Kontext über dieses Thema Afghanistan spreche, ganz oft, wenn man zu diesem Thema kommt, so eine Regung in den Augen, die mir oft zeigt, dass Menschen, die sich damit auch vielleicht nur ein bisschen befasst haben, sowas wie Scham empfinden, weil eben vor 2 Jahren auch die deutschen Soldaten, aber natürlich auch die US-Soldaten, sozusagen diese sogenannte westliche Welt da eigentlich Menschen im Stich gelassen hat. Ist das das richtige Gefühl? Ich bin unschlüssig, weil man natürlich damit auch irgendwie sich und sein Empfinden schon wieder in den Mittelpunkt stellt und eben nicht nach den Namen derer fragt, die vielleicht noch dort sind oder...
Ach, das Gefühl kann man ja erstmal Gefühl sein lassen. Ich würde jetzt eher fragen, was folgt da draus? Also natürlich war das absolut peinlich, wie die Deutschen da rausgestolpert sind. Man muss das ja so sagen. Und das Ganze wäre aber nicht so schlimm, wenn es danach reelle Programme gegeben hätte oder geben würde, wo Deutschland zeigt, dass es seine Verantwortung nach diesem Rausstolpern zumindest erkennt. Und danach sieht es nicht aus. Jedes Programm, das neu aufgelegt wird, sei es von Frau Baerbock in Zusammenhang mit dem Innenministerium, eines ist schrecklicher als das andere. Es sind bürokratische Monstren, die niemandem helfen, aus dem Land rauszukommen. Da sitzen Tausende fest und kommen nicht weg. Und da kann man dann nur sagen, also wenn aus dieser Peinlichkeit irgendwas Vernünftiges gefolgt wäre, dann könnte man sagen, okay, dann haben wir wenigstens die richtigen Schlüsse draus gezogen. Aber die einzigen Schlüsse, die wir ziehen, ist, dass wir europäische Flüchtlingsabkommen machen, die eigentlich nur noch mehr abschrecken und noch furchtbarer sind und vor allen Dingen dazu führen müssen, dass keiner mehr zu uns kommt. Und das, finde ich, ist der eigentliche Skandal.
Vor 2 Jahren haben die Taliban die Macht in Afghanistan übernommen. Heute ist dieser Jahrestag und ich habe darüber gesprochen mit Sonja Zekri, mit der Kulturkorrespondentin der Süddeutschen Zeitung. Sonja Zekri ist Kulturkorrespondentin der Süddeutschen Zeitung und direkt eine Frage vorab. Wie sehr vertrauen Sie denn in die deutsche Verwaltung, Frau Zekri? Also in die Handlungsfähigkeit des Staates, wenn man so will. Auf einer Skala von 1 bis 10. 10 ist super, 1 ist mau.
Ich würde schon sagen, eine 7 bis 8.
Klingt solide. Also haben Sie Ihren Pass ganz okay verlängern können?
Ich habe irgendwann rausgefunden, wie man das am besten hier in Berlin hinkriegt. Und dann ist das völlig reibungslos und geht schneller als in München.
Das klingt gut. Das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger, und deswegen habe ich diese Frage gestellt, in die Handlungsfähigkeit des Staates und in die Verwaltung, ist nämlich gesunken auf einen neuen Tiefstand. In einer aktuellen Umfrage, einer Forsa-Umfrage für den Deutschen Beamtenbund, sagen 69% der Befragten, ja, der Staat ist überfordert und unfähig, seine Aufgaben zu erfüllen. Und wir haben ja hier im Deutschlandfunk Kultur immer so ein Jahresthema. Das ist in diesem Jahr die wehrhafte Demokratie. Und natürlich hängen Verwaltung und Demokratie total zusammen, weil sich da, so würde ich es ausdrücken, wirklich im Kleinen zeigt, wie funktionsfähig einzelne bürokratische Schritte sind, die jeder jede zum Zusammenleben auch braucht. Wir haben es ja jetzt ganz viel auch von anderen Regimen gehabt, wo Diktatoren die Demokratie nicht wollen, wo sie auch sehr stark ausgedrückt haben. Ja, trotzdem gibt es da Hoffnung auf Demokratie. Da frage ich mich, was müssen wir denn hier machen, wenn wirklich die Bürgerinnen und Bürger, die in einer Demokratie leben, dann sagen, nö, der Staat kann das nicht. Wirklich 69% das sagen.
Ich bin bei diesen Zahlen nie ganz sicher, inwieweit das eine reale Entwicklung beschreibt. Also da ist etwas wirklich schlechter geworden oder nur gehobene Ansprüche. Und ich weiß es nicht. Es ist wirklich eine Frage. Wenn ich sage, ich bin zufrieden oder finde, dass das alles ganz gut klappt, dann bin ich natürlich auch geprägt durch die Länder, die ich kenne, wo wo Verwaltungsprozesse ganz oft korruptionsbehaftet sind. Also wo man einfach Geld bezahlen muss. Man muss Leute kennen, man muss über Jahre Beziehungen aufbauen und dann klappt das nicht. Das schafft natürlich, auf der einen Seite muss man ehrlicherweise sagen, Möglichkeiten. Es gibt praktisch nichts, was es nicht gibt, wenn man jemanden kennt oder bereit ist, Geld zu bezahlen. Aber es ist auf der anderen Seite natürlich eben genau das nicht, was eine funktionierende Verwaltung in einer Demokratie sein soll, nämlich das gleiche Recht für alle. Und wenn die Menschen den Eindruck haben, dass sie mit ihren Anliegen einen Pass verlängern oder einen neuen Pass beantragen oder Kfz-Kennzeichen oder sonst irgendwas, dass das alles überhaupt nicht geht, das ist schon bedenkenswert, aber ich weiß nicht, inwieweit nicht da auch so eine Click-and-Buy-Gewöhnung eine Rolle spielt, dass man so denkt, alles geht so viel schneller und vielleicht kommt die Verwaltung in dem Fall einfach nicht hinterher. Es ist wirklich eine Frage, ich weiß es nicht.
Ich meine, im Idealfall wandelt sich die Verwaltung ja auch. In Schweden ist das eine Click-and-Buy-Verwaltung. Da sind natürlich, muss man auch dazu sagen, alle Daten sehr zentral gespeichert, kann man auch kritisieren. Aber es können eben auch alle auf alles zugreifen und so auch einen Austausch stattfinden lassen. Ich habe, als ich mich auf dieses Thema jetzt gerade nochmal vorbereitet habe, nochmal gesehen, dass es ein Buch des Soziologen Niklas Luhmann gibt. Der ist ja Systemtheoretiker und das ist nach seinem Tod erschienen, weil das ist ein unfertiges Buch aus seinem Nachlass und das heißt Die Grenzen der Verwaltung. Und ich finde ja Niklas Luhmann ganz spannend, weil er ja eben diese Systeme zum Teil von sich abgrenzt, aber schon auch sagt, zwischen System, also der Verwaltung und der Politik zum Beispiel, gibt es auch Interaktion. Und der hat da die These oder hat gefragt, was macht denn Verwaltung als System neben anderen Systemen aus? Und er fragt eben, warum ist da eigentlich so viel so anonym? Und er fragt auch, worauf müssten sich Verwaltungen einstellen, wenn sie stärker auf Empathie umstellen würden? Also diese Frage, wie viel Menschlichkeit braucht denn die Verwaltung auch, damit vielleicht die Menschen dann auch sagen, ah, das ist Teil meiner Demokratie, finde ich gut.
Das klingt natürlich wunderbar. Man hätte gerne eine empathische Verwaltung. Ich bin gar nicht sicher, ob das das ist, was die Leute so kritisieren. Also ich glaube, mein Eindruck ist, dass vieles von dem, was bei uns nicht funktioniert, klar, das ist dann alles ein Gestrüpp und so, das kann alles sein, aber dass natürlich der Datenschutz bei uns eine wahnsinnig große Rolle spielt. Sind wir bereit, auf Datenschutz in vielen Fragen zu verzichten, damit das dann alles so locker funktioniert? Also will ich, weiß ich nicht, mit meiner Google-Adresse dann meinen neuen Pass beantragen. Also will ich das? Natürlich geht das dann schneller. Mein Eindruck ist tatsächlich, dass das einfach die Erwartung sehr geprägt hat. Und das andere, da hätte ich jetzt gesagt, hat sich schon viel getan. Also ich kann mich auch noch erinnern, vor 30 Jahren, wenn man da in eine Verwaltung gegangen ist, in irgendein Bürgeramt oder wie das früher hieß, da war man ja nicht Kunde, sondern da war man Bittsteller.
Heute Abend beginnen die sogenannten Bauhauswochen. Das Bauhaus wird nämlich 100, beziehungsweise wenn man es genau nimmt, eigentlich nicht das Bauhaus, das hat sich nämlich 2019 zum 100. Mal gejährt, sondern die allererste Ausstellung wird 100. Das war die Kunsthochschule, die hat vom 15.8. an vor 100 Jahren in Weimar eine Ausstellung gemacht und die Klassikstiftung Bauhaus-Universität Weimar und das Kunstfest Weimar greifen das auf und machen Ausstellungen, Workshops, Performances bis in den September rein. Und wir hatten heute Ute Ackermann vom Bauhausmuseum im Interview und die hat beschrieben, wie zum Beispiel das Haus am Horn, also ein flaches Versuchshaus des Bauhauses, damals angekommen ist.
Das war ein großer Aufreger. Also das ist gar nicht gut angenommen worden von der Mehrzahl der Weimarer Bürger. Das Horn ist eine sehr, sehr bürgerliche, sehr gute Wohngegend. Das war wie ein Fremdkörper, dieses Gebäude. Und man sprach auch davon, von einem Haus für Marsbewohner oder sogar von einer öffentlichen Bedürfnisanstalt. Also nicht sehr charmant.
Nicht sehr charmant. Sonja Zekri ist Kulturkorrespondentin der Süddeutschen Zeitung, hat sich in dieser Funktion sicherlich auch schon mit dem Bauhaus befasst. Ich muss ja zugeben, mein Traum ist es, vielleicht nicht in so einem Haus am Horn zu wohnen, aber mir eine Wagenfeldlampe irgendwann mal hinzustellen. Wie viel Bauhausbegeisterin teilen Sie denn?
Ich kann mich für vieles begeistern, was das Bauhaus angeht, aber eine Wagenfeldlampe würde ich, glaube ich, selbst wenn ich es könnte, würde ich mir die nicht kaufen.
Warum?
Weil dieses Serielle sich selbst bei diesen absolut exquisiten Stücken natürlich manchmal zeigt. Und ich habe mal ganz provokant gesagt, wer sich seine Wohnung mit Designerstücken vollstellt, der drückt sich so ein bisschen darum, einen eigenen Geschmack zu entwickeln. Also der 40. Eames-Chair, natürlich kein Bauhaus, aber und überall, wo man hingeht, wenn die Leute dann Geld haben, dann ist es die Wagenfeldlampe. Also da gibt es doch auch noch anderes inzwischen.
Ich fühle mich subtil gedisst. Also gehen Sie lieber auf den Flohmarkt?
Nee, nicht unbedingt. Aber man bringt von Reisen viel mit. Also was heißt viel? Aber Dinge, wenn man mal im Ausland gelebt hat, bringt man was mit. Und ich glaube, gegen das Serielle ist natürlich für die Produktion wichtig, aber das Individuelle, was eben nur ein Mensch hat und ein Mensch zusammengetragen hat, finde ich, hat dann nochmal einen eigenen Wert.
Ich habe selbst an der Bauhaus-Universität in Weimar studiert, vielleicht daher auch die Begeisterung so für diese klaren Formen. Und ich muss sagen, da weht schon immer noch dieser Geist. Wir lernen hier, haben freie Ateliers, wir machen Handwerk, Technik, Kunst, Industrie zusammen. Und ich habe da gar nichts Technisches oder Künstlerisches studiert, sondern Medienwissenschaften. Und trotzdem wehte dieser Geist dann auch aus den Architekturateliers zu uns rüber. Und ich finde, es funktioniert schon auch immer noch. Wenn man da oben ein bisschen hochgeht, dann sieht man auch die Architekturprofessorenhäuser, die sich da selber hingestellt haben, die eben auch im Bauhausstil ganz oft gebaut sind. Und für mich funktioniert es nach wie vor. Und vielleicht sind da Geschmäcker einfach verschieden.
Nein, die Architektur ist natürlich fantastisch. Also es hat eine große Klarheit und eine große, wenn man so will, so eine Architektur mit einer großen geistigen Weite. Und das kann was unglaublich Wohltuendes haben. Ob das jetzt das Ende für jeden Giebel und jeden Erker sein muss, weiß ich nicht. Aber natürlich ist es ganz, ganz wichtig.
Dann sage ich danke, Sonja Zekri, Kulturkorrespondentin der Süddeutschen Zeitung und ehemalige Korrespondentin in Moskau und Kairo. Danke für Ihren Besuch und für Ihre Gedanken.
Sehr gerne.